So, also gut ist die Nazi-Pause vorbei. Das Casting von Murat Yakin und freuen wir uns doch aufs Wochenende mit dem FCB. Grüezi miteinander zum Penalty-Podcast, sagt der Stefan Gutknecht.
Das ist 100% Fußball. Basilisk präsentiert den Penalty-Podcast. Präsentiert von der Rollerzentrale in Rinach. Ihre Experten für Vespa und Piaggio. Mit La Dolce Vita stilvoll durch die Stadt. Rollerzentrale.ch.
Ja, und wir haben doch viel vor in dieser Folge mit euch. Dir gehört der Fabio Celestini, der weiss, dass jetzt ganz wichtige Wochen anstehen.
Die Mannschaft ist bereit, ja. Der Tank ist voll und wir haben alles in unserer Hand.
Ja, und der ehemalige FCB-Kaderplaner Philipp Kaufmann, der verratet uns im Interview, wie er mit den Schattenseiten vom Fußballgeschäft hat müssen lernen umgehen.
Wo einem dann doch auch sehr kritische, teilweise auch unter der Gürtellinie, oder Fragen, die unter der Gürtellinie waren, gestellt haben. Aber das zu erleben, das ist vielleicht ein negativer Moment in dem Moment gewesen.
Und dann im letzten Teil von dieser Folge geht es um die Rivalität zwischen FCB und Zürich, weil bei den Frauen ausprägt ist, sagt Kumbasor.
Ja, schon ähnlich. Also, man hat sich nicht gern.
Ja, und wir wünschen euch einfach ganz viel Vergnügen. Und natürlich bin ich auch heute nicht allein in unserem Studio, sondern mit meinem Podcast-Kollegen Kevin Wanschi-Chattat. Kevin, wo du vorher hier eingelaufen bist ins Studio, habe ich gesehen. Du hast ja so eine moderne, kürzere Hose an, wo man Fußgelenk sieht, aber das ist einbandagiert. Muss ich mir Sorgen machen?
Nein, alles gut. Eine bewusste Verletzung sozusagen. Bin beim Tätowieren gsi die Woche und ich hatte dir ja noch geschrieben gehabt, am Montag. Ich bin ein Schönwetterfußballer und bei diesen Frühlingstemperaturen gelustet es mich wieder auf den Fußballplatz. Und ja, es hat eine Palme, Sonne und ein bisschen mehr gegeben.
Also so ein bisschen das Frühlingsgefühl, das wir erlebt haben diese Woche, noch quasi auf die Haut gebracht.
Und das sogar ziemlich spontan. Also, es war nicht geplant gewesen. Es war wirklich so gewesen, ich bin eigentlich ein Touch-up gemacht und dann, gerade gefunden gehabt, komm, mache ich das auch noch gerade. Es ist wirklich so, also, bei 40 Grad, kein Problem zum Shooten. Aber sobald es ein bisschen kalt ist wie heute, dann habe ich mir.
Okay. Also, wirklich schön ein Wetterfußballer. Das ist dann auch nicht immer so einfach. Vor allem, wenn man dann so auf den regionalen Plätzen unterwegs ist, wo vielleicht der Boden auch nicht immer so sauber ist, ist nicht die Ding gewesen. Darum eben, hat es dich einfach auf den Sand gezogen.
Ja gut, das ist auch sehr dreckig. Also Dreck ist wirklich das Problem. Es ist einfach, sobald es kalt ist und nass, dann habe ich extrem Mühe, um mich motivieren.
Okay, also zum Glück ist in unserem Studio alles gut, es ist nicht zu kalt, wir haben irgendwie eine anständige Einrichtung. Du bist aber nicht nur beim Tätowierer gewesen diese Woche, sondern auch beim FC Basel, respektive bei den Vereinsverantwortlichen, bei den Besitzer, beim Verwaltungsrat. Der hat nämlich eingeladen, Saisonkarteninhaber, die Mitglieder, der Zeit für deine Fragen. Am Dienstag oben war das und es hat eigentlich eine schöne Meldung gegeben. Die Hauptaussage von dem oben, der FCB ist auf gesunden wirtschaftlichen Beinen, steht er über 15 Millionen Franken Gewinn. Ich denke, die Verantwortlichen sind stolz an dem oben.
Ja, ich glaube, erfreuliche Nachricht für alle, auch zu sehen, dass der FCB gesund aufgestellt ist, was das anbelangt. Ja, und es war dementsprechend auch ruhiger gewesen, wie auch schon bei dieser Art von Veranstaltung, wo halt eben, wie du es anfangs gesagt hast, oder wirklich in einem kleinen, geschlossenen Rahmen abgehandelt wird, wo ich als Saisonkartenbesitzer auch irgendwie stolz drauf bin, zu diesem Kreis zu zählen. Dementsprechend doch eine coole, entspannte Atmosphäre gewesen, mehr oder weniger.
Wie haben sie auf dich gewirkt, die Verantwortlichen? Eben, mein letztes Mal ist es vor allem darum gegangen, eben, so das Firmengeflecht, das aufgekommen ist, da hat man sich vor allem müssen erklären. Jetzt haben wir eigentlich tolle News dürfen verkünden.
Ja, eben, es ist nicht mehr so hitzig gewesen wie auch schon, eben halt auch von der Gegenseitig, halt eben von den Fans, wenn man es jetzt so will sagen, entspannter gewesen, erfreuliche Nachricht, langsam. Ja, ich glaube, wirklich halt mit dieser offenen Kommunikation, mit dem offenen Austausch, kann man aufzeigen, was eigentlich wirklich so ein bisschen der Plan gewesen ist. Man hätte jetzt eben die Zahlen können vorweisen, man hätte es ja eigentlich von Anfang an gesagt gehabt, nur die Art und Weise, wie und was gemacht wird. Ja, kann man sich immer noch heute darüber streiten, ob man das möchte oder ob das richtig ist, aber Fakt ist einfach, man schreibt grüne Zahlen oder schwarze Zahlen.
Genau, positive Zahlen. So wie es in dieser Woche auch der Kanton Basel-Land ganz überraschend gemacht hat. Kein Verlust, sondern plötzlich viel mehr Gewinn wie der Kanton Basel-Stadt. Da hat uns die Politik noch überrascht. Aber bleiben wir natürlich beim FCB und den tollen Zahlen. Wie ist sonst die Atmosphäre wahrgenommen auch von den Leuten, die dort gesehen sind? Von der Frage her, vom Austausch mit der Besitzung?
Nein, eben völlig entspannt. Natürlich, es gibt ja auch eine andere Frage, auch so ein bisschen zur Thematik Nachwuchs, Perspektivspieler. Aber eben, ich möchte da eigentlich auch wie nicht viel mehr verraten, weil es ist wirklich ausdrücklich darum gebeten worden, dass man das so ein bisschen in diesem Rahmen halten. Aber nein, wirklich entspannt, cool oben gewesen, mit tollen Gesprächen. Ich finde es wirklich ein tolles Format, ja.
Der FCB, den du eben eingeladen hast, Zeit für deine Fragen. Wenn wir jetzt vorausschauen, sportlich, finde ich es sehr spannend, was ansteht. Würde das vielleicht so ein bisschen als Weichenstellung nehmen, auch die englische Woche, die kommt. Der FC Basel spielt am Sonntag gegen Winterthur. Dann folgt das Heimspiel gegen GC und dann ist der FC Lugano zu Gast im Joggeli. Also von dem her wichtige Spiele, die hier anstehen. Wie geht der FCB in die englische Woche?
Da sind wir alle gespannt drauf. Also eben, ich meine, die letzten paar Matches, wir haben das letzte Mal diskutiert, oder? Nicht mehr so überzeugt, die Resultate haben nicht gestimmt. Jetzt hat man wieder die Möglichkeit, innerhalb von 7 Tagen, oder, sehr viele Punkte zu machen, also Ausrufezeichen auch setzen, Positives oder auch Negatives. Wir hoffen natürlich, dass es positiv wird sein und hoffen auch eben, dass der FCB jetzt in der Nazi-Pause gut hat können arbeiten. Wir haben es eben auch letztes Mal gesagt, oder, der Anton Kade und Benit Kauche, wo verletzungsbedingt nicht mit der Nationalmannschaft mitgegangen sind, aber doch aktiv eigentlich im Trainingsbetrieb teilgenommen haben vom FC Basel. Von dem her sind wir gespannt jetzt, wie sie hier am Sonntag auflaufen.
Ja, vor allem, wenn wir uns nochmal vergegenwärtigen, wie die Tabellensituation ist in der Super League. Der FC Basel hat noch 5 Spiele, also alle Mannschaften haben noch 5 Spiele und dann wird die Liga geteilt, eben in die Meistergruppen und in die Abstiegsgruppen. Und natürlich sieht es toll aus. Rein mal den Blick auf die Tabelle. Der FCB ist zweit, nur mit 2 Punkte hinter Servet. Aber man darf einfach nicht vergessen, der 7. Platz, eben unter dem Strich, der ist nur 6 Punkte weg. Und wenn man gerade ein bisschen die Form anschaut von der letzten Woche, darf man nicht vergessen, es kann so wie auch noch ein Worst-Case-Szenario geben, dass der FCB runtergeht und im Göpp ausscheidet. Und dann wäre natürlich in einem Monat die Stimmungslage völlig anders.
Definitiv, aber ich denke schon nur psychologisch, auch die Spieler schauen auf die Tabelle und sehen, sie sind Zweite. Und das heisst, sie sind mit dem Kopf wahrscheinlich eher näher beim ersten Platz, dass sie den wieder zurückholen wollen, als jetzt irgendwie ja, halt um einen 7. Platz zu spielen. Und das ist sicher, denke ich mal, ein Vorteil. Ein Vorteil ist halt auch einfach so, dass eben, wie wir es schon immer gesagt haben und alle auch sagen, es gibt keinen klaren Favorit in dieser Meisterschaft diese Saison. Es haben alle ihre Mühe. Das heisst, es ist alles offen.
Ja, gerade das, was du jetzt gesagt hast, ich meine, es ist ja so, dass die hinten dran auch noch müssen, Punkt. Und gerade wenn ich anschaue, wer auf dem 7. Platz ist, Lausanne, wo schon nicht mehr so beschwingt spielt wie noch in der Vorrunde, wo sie gerade gegen Ende Jahr wirklich die Liga aufgemischt haben, wo sie durchgestartet sind.
Und einen wichtigen Spieler verloren haben. Jetzt in dieser Nazi-Pause.
Der Alvin Sanchez komplett kaputt, Kreuzbandriss. Also das ist ja Unterschiedsspieler, der fehlt ihnen definitiv. Und dann auf dem 8. Platz ist St. Gallen und das ist das formschwächste Team im Moment von der Super League. Also von dem her spricht jetzt dort auch nicht allzu viel dafür, dass die Mannschaften jetzt hier nochmal einen Push erfahren und viel können abfangen. Und was wir auch mit rausstreichen, also gerade wenn man eben die englische Woche anschaut, der FCB spielt gegen Winterthur am Sonntag. Das ist die Mannschaft, die man zweimal klar hat können schlagen. Und dann folgt GC, das ist auch ein Team, das hinten drin steckt, also ein Platz weiter vorne wie Winterthur. Also sicherlich ein Vorteil, das kommt dazu, dass man dann auch noch Yverdon hat in einem von den nächsten Spielen. Also der FCB spielt eigentlich gegen die 3 schwächsten Teams von dieser Liga und es muss definitiv ein Vorteil sein. Und gerade im Vergleich zu den Servette, Lugano oder Luzern und IB.
Also der Vorteil ist auch ein Stück, wie du es gesagt hast, oder? Es startet jetzt gegen Winterthur, zwar auswärts, aber man hat zweimal sehr deutlich gewinnen können. Das heisst, man kann dort mit einem guten Gefühl angehen und mit viel Selbstvertrauen und jetzt halt auch mit dem Selbstvertrauen dann nachher in die Woche starten, was elementar wird sein. Man hat dann nachher einen GC am Donnerstag oben daheim zu Basel. Natürlich auch wieder ein Vorteil, wieder mit den Fans im Rücken. Und dann hast im besten Fall 6 Punkte, wenn du jetzt rein hypothetisch wirklich sagst, okay, sie machen das jetzt wieder klar, sieht vor der Kurve auch wieder anders aus beim FC Basel. Und dann hast du den FC Lugano daheim, wo jetzt auch seine Mühe gehabt hat in den letzten paar Matchen, aber natürlich auch um den ersten Platz noch möchte mitkämpfen und mitschwätzen und auch sehr gut dran ist. Und wenn du mit 6 Punkten in den Match kannst gehen, dann hast du, glaube ich, schon mal breite Schultern wieder.
Ja, das definitiv. Und vor allem auch nicht nur der Blick, was eben beim FCB geht, sondern auch auf die direkten Konkurrenten. Das finde ich sehr spannend vor dieser englischen Woche. Also am Samstag oben spielt IB daheim gegen St. Gallen. Und IB, ja, können wir sagen, ist im Aufschwung. Wenn IB dort den Match gewinnt, ist man plötzlich auf Augenhöhe wieder mit dem FCB, zwar nur für 24 Stunden, aber trotzdem ist dann doch auch wieder ein Zeichen. Und am Samstag oben shootet Lugano gegen Servette. Und wenn dort Luganesi mit 2 Goal Abstand gewinnen, sind sie plötzlich neue Tabellenvierer. Also auch das, eben nur schon rein der Spieltag, kann dann doch für die ein oder andere Mannschaft einen Push geben für die nächste Woche. Und der FCB kann dann unter Druck sein, dass er eben muss nachlegen. Und in dieser englischen Woche kommt es dann zum Duell Servette gegen IB. Also dort auch, ich meine, die Berner, wenn die nicht können reüssieren und das Duell verlieren, ich glaube, dann sind alle Meisterträume platzt. Also von dem her finde ich das schon sehr spannend, die englische Woche, die für mich so Weichenstellung sind. Wer kann denn effektiv wirklich um den Meistertitel mitspielen und wer ist halt ein bisschen stärker zurückgebunden?
Es ist mega spannend und irgendwie freue ich mich auch wenn es irgendwie schade ist, wenn es gleich zu einem Ende kommt und vor allem jetzt halt auch gerade 3 Matches in einer Woche werden stattfinden, dass wir endlich einmal ein bisschen mehr Klarheit haben, oder? Jetzt sind wir immer am Rechnen und am Schauen und was passiert auf den anderen Feldern und was macht der FCB und irgendwie so, also ich spüre die Spannung ist da, zum langsam herauszufinden, wo es dann anlenkt.
Ja, und gerade nach so 2 Testspielen von der Nazi, so die Ernstkämpfe, die es dann halt eben wieder ausmachen. Und finde, man muss sicherlich auch sehen, dass der Fabio Celestini in seiner Zeit beim FCB gezeigt hat, dass er aus schwierigen Momenten herausfinden kann. Das hat es auch in der letzten Saison gegeben, das hat es in der Vorrunde gegeben und auch jetzt in diesem Jahr wieder, dass der FCB dann schon halt die Qualität im Kader hat, um auch solche schwierige Situationen zu meistern. Vor allem in der Breite, wir haben es immer wieder angesprochen, was für Möglichkeiten der Trainer eigentlich hat. Wobei man auch sicherlich jetzt kurz darauf eingehen, dass halt gerade in der Innenverteidigung mit dem Adrian Barisic ein verletzt ausfällt, wo so eine Säule gesehen ist. Also der FCB hat mitteilt am Freitagmorgen, dass sich der Adrian Barisic bei der Nationalmannschaft verletzt hat, am Oberschenkel und voraussichtlich muss der 23-Jährige ein paar Wochen pausieren.
Ja, genau, gerade, also, wo man ins Studio reingelaufen ist, hast du die Push-Meldungen bekommen und mir weitergeschickt. Natürlich sehr schade. Wir haben ja gemerkt, irgendwie in der Innenverteidigung könnte es eine neue Konstellation geben. Wir haben festgestellt, der Barisic ist fester Bestandteil von der Innenverteidigung. Und, irgendwie gut, dass der Film von Bremen jetzt doch auch schon zur Spielpraxis gekommen ist. Und wir wissen jetzt halt auch, dass sehr wahrscheinlich das neue Innenverteidiger-Duo oder Jonas Adjetey wird sein mit dem Film von Bremen. Und wir hoffen uns, ja, dass das stabil dann nachher auch so natürlich weiter funktioniert.
Ich meine, beides sehr junge Spiel. Auch Adrian Barisic ist mit seinen 23 immer noch ein Junge, aber hat doch die Leader-Funktion gehabt, weil er eben auch das gestandene Spieler zum FCB gekommen ist und eben da auch Nationalspieler ist von einer A-Nazi. Der Finn von Bremen hat mit der Nachwuchs-Nazi dürfen mitgehen. Wird spannend zu beobachten sein, vor allem auch, wer dort so eine Leader-Rolle gehabt und wird übernehmen. Aber was wir auch wissen, beide haben in dieser Saison gezeigt, dass sie gute Innenverteidiger können sein. Der Jonas Adjetey, der halt mehr über das Duell kommt und der Finn von Bremen mehr über die technischen Elemente in der Spielauslösung.
Ja, und auf das freue ich mich jetzt auch schlussendlich, oder? Dass der Finn von Bremen da jetzt wirklich, ja, das Vertrauen muss jetzt einfach annehmen und Vollgas geben. Und er kann, glaube ich, schon auch nochmal eine Bereicherung sein, halt wirklich aus der letzten Reihe raus, auch mit geschickten Pässen, weil der Fuss hätte dafür, dann nachher eigentlich Spieler, Mitspieler in Szene setzen. Und mit dem Jonas Adjetey natürlich einer, der halt einfach defensiv in der Regel wirklich immer stabil ist, sehr hart, fair, aber immer sehr, sehr hart in die Duelle reingeht, super Timing hat. Und ja, bin gespannt jetzt wirklich, wie das wird sein.
Und das kann sicher auch wichtig sein, auf der Schützenwiese zu Winterthur, wo im Normalfall, ich bin immer noch fast unerklärlich, wie der FC Winterthur sich dort können Goal bei dem ersten Duell, wo sie daheim haben gegen den FCB. Mit dort aber auch sagen, der FCB hat es einfach gut gemacht mit diesen Goal, wo man rausgespielt hat, oder dann ein Geniestreich von Jerdan Shaqiri bei den Standardsituationen. Aber eben dort wird es dann eben auch darauf angekommen, dass man die Duell annimmt, weil der FC Winterthur, wo natürlich nicht in einer guten Verfassung ist als Tabellenletzt, aber die Nazi-Pause wird genutzt, um dort ganz viel Energie nochmal können konservieren und mal ganz viel Energie freisetzen und das Team nochmal können voranzubringen, weil und auch nicht allzu viele Spieler gefällt. Das kann so einem Team dann schon helfen, noch einmal den letzten Schliff holen für die nächste Runde.
Ja, vor allem der FC Winterthur, man hat es gemerkt, hat noch nicht aufgegeben. Also, die wollen noch einmal angreifen. GC hat 7 Punkte Vorsprung und der FC Winterthur ist klar, die wollen in der Super League bleiben. Und darum, ja, es ist nicht gegeben. Also, man darf jetzt nicht das Gefühl haben, dass der FC Basel auf die Schützenwiese geht und, ja, einfach wieder ein klares Spiel wird. Darum, ja, Selbstvertrauen haben, aber dann natürlich auch bereit sein.
Apropos bereit sein, Kevin, ich kann hier noch gerade das Feedback einbauen, das wir auf die letzte Folge bekommen haben, vom Thomas. Wir haben ja dort über Muster geredet, bei den Gegengolen, ob man da Muster kann erkennen und was Probleme sind beim FCB. Und dann hat er uns geschrieben, dass er mit der Einschätzung nicht ganz einverstanden ist, dass man keine Muster kann erkennen. Der Grossteil der Gegengol, gerade St. Gallen, Luzern, IB, sind auf Unkonzentriertheiten zurückzuführen. Alle Goal wären ganz einfach zu klären gewesen, wenn man mit dem Kopf bei der Sache gewesen wäre.
Ja, also ich gehe jetzt nicht ganz mit dieser Meinung mit, Unkonzentriertheit. Ich glaube, das ist wirklich allen Spielern mittlerweile bewusst, was das bedeutet. Das ist wahrscheinlich auch immer bewusst gewesen. Es sind halt immer andere Faktoren, oder? Ich meine, es ist ein enormer Druck, wo auf die Spieler lastet. Und es sind halt einfach auch wirklich Mechanismen, oder? Wo man halt im Training muss trainieren, wo man zusammenspielen muss. Und wir haben es eben angesprochen gehabt, andere Konstellationen, Kevin Rüegg, wo in dem Spiel, im letzten Spiel mit Adrian Barisic dort auf der rechten Seite von der Verteidigung war, da können noch nicht alle Automatismen stimmen, wenn die erst frisch zusammenspielen. Und dass sie dann halt, ja, die Abstimmung nicht haben, wer jetzt dort wirklich auf den Ball geht und wer sichert ab. Das sieht immer von außen dann nachher so einfach aus und das ist allen klar. Aber auf dem Feld geht das dann doch ein bisschen schneller als das, was wir uns gewohnt sind.
Und eben, es sind dann ja Situationen gewesen, beim einen ist es ein Ballverlust gewesen rund um einen eigenen Strafraum, wo man dann nicht mehr hat können reagieren. Ja, es ist ein Ballverlust gewesen, aber nicht eine Unkonzentriertheit vom anderen und Kade, sondern halt in dem Moment hat er es eher schlecht gemacht, der Gegenspieler gut. Wenn er durchkommt, sagen alle, hey, cool gelöst. In dem Fall halt nicht. Gegen St. Gallen sind Standardsituationen gesehen und gegen IB sind es auch nochmal eben andere Goal gesehen. Darum vor allem halt die Muster, die wir gefunden haben, dass man nicht 1-1 kann sagen, der FCB in dem einen Bereich einfach mir. Aber faktisch, ich glaube, da können wir mit Thomas einig gehen, dass es Gegengol sind, wo man kann verhindern kann, wo nicht unbedingt immer so ist, dass es der Gegner besonders gut gemacht hat, sondern halt der FCB zum Teil einfach auch schlecht auch verteidigt hat.
Ja, absolut. Aber eben wegen dem, das sind Sachen, wo man im Training muss anschauen, wo man muss analysieren und zusammen besprechen und dann halt auch wieder korrigieren kann. Das stimmt ja dann ein zuversichtlich schlussendlich.
Und da werden wir sicher ein Auge drauf haben im Match gegen Winterthur, dann auch gegen GC. Wir werden darauf schauen, ob die Effizienz wieder besser ist, ob Kevin Carlos weniger theatralisch zum Teil auf dem Platz ist, dafür wieder mit Goal kann punkten und ob der Jerdan Shaqiri auf der Schützenwiese wieder seinen ganz besonderen linken Fuß auspackt. Da sind wir gespannt drauf. Kevin, danke dir. Wir hören uns dann in einer Woche wieder. Und jetzt im zweiten Teil von dieser Folge freue ich mich auf unseren Interviewpartner. Es ist der Philipp Kaufmann. Er war am Donnerstag Nachmittag zu Gast bei uns im Studio. Der Philipp Kaufmann, ihr kennt ihn als Kaderplaner vom FC Basel, wo er aktiv war in der sportlichen Leitung. Im Februar 2023 aber ist es dann zur Trennung gekommen. Etwa ein Jahr darauf, im März 2024, ist der Philipp Kaufmann dann Geschäftsführer geworden vom VfL Osnabrück zu Deutschland. Lang hat das aber nicht wirklich gehabt. Ende letzter nämlich ist schon wieder fertig gewesen und er ist entlohnt worden. Ja, Philipp, nach dieser turbulenten Zeit, wie bist du in das neue Jahr gestartet?
Hallo Stefan und besten Dank für die Einladung zum Podcast. Hey, sehr erholsam bin ich gestartet, doch nach dieser intensiven Zeit in Osnabrück hat es ganz gut getan, das neue Jahr können starten, gemeinsam mit der Freundin, Familie, Kollegen, die man lange nicht mehr gesehen hat, mit ihnen wieder können Zeit verbringen. Von dem her einmal einen erholsamen Start ins neue Jahr.
Du bist zum VfL Osnabrück gegangen, zu dem Team, das abgestiegen ist aus der zweiten Liga in die dritte Liga. Dann im Sommer war es eigentlich das Ziel gewesen. Wahrscheinlich ging ich davon aus, dass man wieder angreifen will. Es hat aber sportlich nicht gepasst. Man hat auch in der dritten Liga gegen den Abstieg gekämpft. Was hat nicht gepasst dort?
Ja, also ein Angreifen ist nicht ganz das Richtige, sondern man hat auch mit der Verpflichtung, mit der bewussten Verpflichtung von einem jungen Geschäftsführer, wo aus der Schweiz kommt, wo eine Ausbildungsliga kennt, auch als VfL Osnabrück einen neuen Weg wollen einschlagen, sprich junge Spieler einzubauen, die Mannschaft so über Jahre können einen Kaderwert steigern, eine eigene Fußball-DNA auch zu entwickeln, so wie das in Deutschland doch in den letzten Jahren Clubs wie Heidenheim, aber auch ein Elversberg in der zweiten Bundesliga beispielsweise eindrücklich haben können vormachen, dass man sich kann lösen von dem kurzfristigen und so dann mittelfristig sich wieder kann richtig zweite Liga entwickeln und dann aber dort mit einem grossen Unterschied auch zu etablieren. Der VfL Osnabrück, wenn man die letzten 20 Jahre angeschaut hat, ist immer eine Mannschaft gewesen, die es kurzfristig zwar mal geschafft hat in die zweite Liga, aber dann immer direkt im anschliessenden Jahr wieder in die dritte Liga. Und den Weg hat man wollen neu einschlagen, darum auch den neuen Weg mit einem, sag jetzt, erfahrenen Mann aus einer Ausbildungsliga, wo eben nicht aus dem Drittliga-Teich oder aus dem Zweitliga-Teich kommt.
Und in dem Fall eben viele neue Spieler dazukommen, weil nach dem Abstieg ist es immer ein Umbruch und dann auch viele junge Spieler integriert. Aber sportlich hat es von Anfang an auf Karzt gehabt.
Ja, also wenn man den nüchternen Blick auf Tabellen gelegt hat, dann ist es so, dass man nicht performt hat. Wie du richtig gesagt hast, wir haben einen sehr, sehr grossen Umbruch im Sommer gehabt, mit über 19 neuen Spielern. Ich glaube, deutschlandweit in der ersten bis dritten Liga der zweitgrösste Umbruch von allen Mannschaften, auch bewusst nach einem Abstieg, eben sich von vielen auch erfahrenen Spielern, renovierten Spielern dort auch dann trennt, um den Weg können einzuschlagen. Im Wissen auch, dass das erste Jahr viele reden davon, man möchte jungen Spielern die Möglichkeit geben, man möchte sie entwickeln, dass man gesagt hat, wir müssen dort in eine Vorleistung gehen, wir müssen ein, zwei rauspicken, was wir dann gemacht haben mit einem jungen Spieler von Wolfsburg oder auch von Kiel, dass man ihnen die Möglichkeit gibt, dass man zu ihnen steht, dass man an sie glaubt, dass sie sich so können entwickeln können, dass man dann in der Zukunft es einfacher hat, den ein oder andere talentierte Junge zu holen, weil man gesehen hat, doch, dass VfL Osnabrück haltet seine Versprechungen, man gibt jungen Spielern auch die Möglichkeit, sie können sich entwickeln und auf der anderen Seite dann aber auch das VfL durch die Entwicklung können Transfereinnahmen generieren als neues, als wichtiges Standbein, um als VfL Osnabrück dann auch zu überleben zu können.
Junge Spieler integrieren, sich entwickeln, von einem besseren Verein holen, erinnert mich irgendwie ein bisschen an den FCB. Wie das auch uns mal vor mit gewissen Spielern, zum Beispiel Galafiori auch, ist ja auch jung zum FCB gekommen, von einem grösseren Club und hat sich so eine etablieren hat er dann im FCB gemacht, aber hat auch am Anfang seine Mühe gehabt.
Absolut. Also ich glaube, wenn ein junger Spieler aus einer neuen Liga oder sogar auch aus einem neuen Land kommt, dann ist es meistens ein Stück weit logisch, dass es einfach auch eine gewisse Zeit braucht, bis man sich an einen neuen Verein adaptiert hat, bis man sich integriert hat in einer Mannschaft, in einer Liga. Ein junger Spieler, der vielleicht der ein oder andere Fehler am Anfang noch mehr macht als ein erfahrener Spieler. Aber wenn die Entwicklung stimmt, dann irgendeine die Schwelle kann übersteigen und dann einfach eine höhere Qualität auch auf den Platz kommt. Und wie du richtig gesagt hast, darum auch von mir dazu mal im März oder respektive anfangs 2024, wo Osnabrück gekommen ist, und ich zu dem Zeitpunkt glücklicherweise unterschiedliche Sachen auf dem Tisch gehabt, wo die Idee, die Vision, die der VfL hat, und ich gesagt habe, das habe ich dürfen in Basel mitgestalten, das traue ich mir zu, da bin ich daheim, das ist die Art und Weise, wo ich möchte in einem Verein mitbringen. Ich bin nicht der typische Fünfer-Mann, der kommt und schnell alles möchte von links auf rechts umdrehen und kurze Erfolg, sondern wo das mittelfristig hat wollen angehen. Und darum das Projekt im 24 für mich auch sehr, sehr spannend getönt hat.
Der VfL Osnabrück, ein Traditionsverein aus Deutschland. Wenn ich mir aber so überlege, ich bin ein Fan vom deutschen Fußball, in der zweiten Bundesliga, wo Osnabrück vor einem Jahr war, im Abstiegskampf. Ja, da hat es Traditionsclubs darunter, Köln etc. Aber so aus dem Stegreif wüsste ich jetzt nicht gerade, ob ich 22 Spiele auf ein Blatt Papier könnte bringen. Ja, wie hast du dich da eingefunden, dass du gesagt hast, hey ja, das traue ich mir zu bei Osnabrück, dort wirklich eine Mannschaft so zusammenzustellen, damit man eben nachhaltig arbeiten kann, gerade auch mit jungen Spielern?
Also das Entscheidende ist sicher auch ein Stück weit das Timing. Die Gespräche mit dem VfL Osnabrück haben im Dezember 23 angefangen. Es ist klar, es geht Richtung neue Saison. Man hat gesehen, wie sich das Ganze in der zweiten Liga entwickelt. Das heisst, man hat doch ein halbes Jahr Zeit gehabt, sich dann auch mit dem Ganzen zu beschäftigen. Im Endeffekt auch das ist nie eine One-Man-Show. Es ist ein Team gewesen, wo der VfL auch schon gehabt hat an Leuten, die ich auch kennenlernen durfte, wo vorher auch in gewisser Hinsicht sehr gute Arbeit auch schon gemacht haben. Darum, man versucht dann von außen über die ersten Monate sich mal ein Bild zu machen, was hat man für ein Bauchgefühl, was braucht die Mannschaft, was braucht sie für Charaktere, was braucht sie aber auch für spielerische Profile, um die Spielphilosophie dann auch umzusetzen. Und auf der anderen Seite dann gerade im März, wo es offiziell gestartet hat, sich dann natürlich auch vom Innenleben von dieser Mannschaft, von der Trainingsarbeit, ein Bild zu machen, um dann zu sagen, doch, es sind die oder die Puzzleteile, wo man mit dazu muss nehmen. Jedes Land, wie in der Schweiz, seine natürlichen Regularien hat es in der dritten Liga, aber auch in der zweiten Liga nochmal unterschiedliche, also spontan an Afrika denke, wo in der Schweiz doch auch der ein oder andere Afrikaner Fuss fasst als Ausbildungsliga, ist beispielsweise in der dritten Liga gar nicht möglich. Nicht-EU-Spieler bekommen keine Spielgenehmigung. Du wirst in Deutschland sehr, sehr gut gefördert für eigene deutsche junge Spieler. Das wird sehr, sehr gut gezahlt. Also doch auch wieder ein interessanter Aspekt, um zu sagen, doch, wir müssen bei den Jungen dann hauptsächlich uns auf die Deutsche fokussieren. Und so ist es ein sehr breites Spektrum, wo man dann versucht, die richtigen Puzzleteile zusammenzubringen, dass das dann eben funktionieren kann.
Aber bevor du die Puzzleteile zusammenbringst, musst du ja die Verantwortlichen von dir, von deinem Konzept überzeugen. Ja, wie bist du das angegangen? Weil bei Osnabrück, ich glaube nicht, dass du vor so einem eifrigen Osnabrück Fernsehzuschauer gewesen bist.
Also ist richtig, es ist sicherlich der Prozess ist dann auch eine Überzeugungsarbeit gewesen, respektive wie ich vorher gesagt habe, der VfL Osnabrück, wo bewusst gesagt hat, wir möchten einen neuen Weg einschlagen, sich lösen von dem Schema, wo man die letzten 20 Jahre praktiziert hat, der Weg mit jungen Spielern, der Weg, dass man Transfereinnahmen generieren kann, zu gehen und dementsprechend aber auch einen Fachmann dort dazu zu nehmen, wo in der Vergangenheit bewiesen hat, dass er mit dem Weg kann umgehen und möchte umgehen. Und darum ist dann das, sage ich jetzt, ein Überzeugen gewesen in Form von, wie sehe ich den Fußball, wie sehe ich die Entwicklung, welche Spielart möchte ich etablieren in Osnabrück, was für Puzzleteile brauchen wir da dazu, was für Profil brauchen wir da dazu, um dann das eben können auch umzusetzen.
Und du hast du auch ein Netzwerk geschaffen in der Schweiz. Ist das auch eine Überlegung gewesen, dass man sagt, Spieler, die hier vielleicht den Sprung nicht schaffen, Drittliga-Mannschaft attraktiv zu machen?
Ja, also ich glaube, der ganze Dach oder die ganze Dachregion ist sicherlich spannend gewesen und ist dann auch so, dass beispielsweise mit dem Basti Gonu vom FCA auch dann auch eine Verpflichtung nach Osnabrück stattgefunden hat. Das Gefühl hatte genau das Aussenverteidigerprofil, sehr ein offensiv ausgerichtetes Aussenverteidigerprofil, dass das Richtige ist. Aber ich glaube auch hier im Fußball wichtig, Nationalität ist nicht das, was eine Rolle spielt, sondern es geht um den Typ Fußballer, um was er auf den Platz kann bringen, aber auch mit den menschlichen Komponenten. Und das ist, wenn man sowohl auf den Basti gar nicht zurückkommt, ich habe ihn schon von Nachwuchszeiten FC Basel kennengelernt, also gewusst, was er auch für eine menschliche Komponente, für menschliche Fähigkeit in eine Mannschaft kann reinbringen. Ich finde, dass das uns in Osnabrück dort ganz, ganz gut tut.
Bei einem Verein, der einen Zuschauerschnitt hat von fast 15'000, extrem cool in einer Liga mit Dynamo Dresden, Energie Cottbus, Arminia Bielefeld, 1860 München, Traditionsverein, wo früher in der ersten Bundesliga noch geschuttet haben. Wie hast du das wahrgenommen, das ganze Umfeld in dieser dritten Liga?
Ja, also, ich glaube, auch hier muss man sagen, wie du richtig gesagt hast, ja, ein oder anderer Spieler auch aus der Super League geredet im Sommer und im ersten Moment dritte Liga. Und dann haben sie mir angeschaut und gesagt, dritte Liga. Und wenn man dann kommt, hey, du hast mit Dynamo Dresden, Hansa Rostock, Alemannia Aachen, Stadien über 30'000 Leute, die sind Wochenende für Wochenende voll. Der Fußball doch nochmal eine andere Bedeutung auch in der Gesellschaft, als wir das in der Schweiz kennengelernt haben, wo eine unglaubliche, wie soll ich das formulieren, Begeisterung auch da ist, Wochenende für Wochenende, aber auch in Deutschland natürlich anders als wir in der Schweiz kennen, mit den 50+1-Regeln. Clubs sind von den Fans oder Fans, die immer an oberster Stelle stehen, die auch dementsprechend Macht haben und gerade bei den Traditionsclubs, wenn es dann eben nicht läuft, relativ schnell auch eine gewisse Unruhe kann entstehen.
Ich kann mir vorstellen, zu Osnabrück, das ist sicherlich auch dort Medienarbeit. Die kennst du natürlich vom FCB, du im Fokus gesehen, in der dritten Liga, wenn wir jetzt denken, Promotion League bei uns. Ja, ich glaube nicht, dass dort allzu viel unter der Woche los ist. Wenn es um Medienarbeit geht, wahrscheinlich in Osnabrück anders denn.
Das ist ja so. Und ich glaube auch gerade, wenn man nur den Vergleich FC Basel und den VfL Osnabrück darf ziehen, das ist einfach medial nochmal anders aufgebaut. Es wird näher begleitet in Osnabrück. Es war Standard gewesen, dass sicherlich einseitig jedes Training vor Ort war. Teilweise im Abschlusstraining auch noch vertreten vom Kicker, wo ja landesweit berichten, mit dabei. Und wenn man das vergleicht in der Schweiz, zumindest so, wie ich es hatte verworren beim FC Basel, wo es doch eher selten war, dass dann Journalisten beim Training mit dabei waren, in Form von Pressekonferenzen vor, nach dem Spiel, die doch auch einfach einen sehr, sehr grossen Stellenwert hatten in Deutschland oder haben in Deutschland.
Mir dazu gegeben, der ein oder andere FCB-Trainer hätte es auch nicht wollen, dass die Medien mit dabei sind im Training. Um noch ein bisschen Kolleginnen und Kollegen in Schutz zu nehmen.
ich wollte auch niemanden in irgendeiner Form angreifen. Ich glaube, das ist einfach auch in Deutschland eben ein Stück weit Standard, wo dazu gehört, dass man einfach sich dessen muss bewusst sein, dass die Medien im Training dort sind. Das heisst, wenn irgendetwas im Training passiert, dann wird auch berichtet, klar auch dort, der eine oder andere, wo man dann auch gesagt hat, hey, im guten Zusammenarbeiten sind wir sehr froh, wenn das irgendwo auch intern bleibt oder in Form von hey, Abschlusstraining, taktische Übungen. Wir würden ungern sehen, dass heute oben schon unsere Startaufstellung in den Zeitungen steht, also das geht. Aber sicherlich das ganze mediale Umfeld, zuerst, was ich in der zweiten Liga erlebt habe, nochmal auf einem höheren Level und dann aber auch in der dritten Liga nach wie vor sehr, sehr stark ausprägt.
Erfahrungen, die sicher extrem spannend gewesen sind zu machen. Trotzdem eben sportlich hat es nicht so geklappt, wie man sich das gewünscht hat. Sicher beidseitig sind denn die Verantwortlichen einfach zu ungeduldig gewesen mit dir. Zusammen mit dir hat auch der Trainer müssen gehen, den du mit installiert hast. Im Nachhinein.
Ungeduldig ist schwierig zu beantworten. Sicherlich ist es so gewesen, dass man bei den Gesprächen im Frühling einen Weg wollte zusammen eingehen, wo ich auch im Dezember nach wie vor davon überzeugt war, dass man das in der Rückrunde kann das Ruder umreissen kann, dass einfach auch gewisse Prozesse eine gewisse Zeit brauchen. Wir haben vorher von jungen Spielern gehabt, aber auch sonst, wir haben im Club, im sportlichen Bereich, in der Verzahnung auch zwischen erster Mannschaft und Nachwuchs ganz, ganz viele Projekte angerissen, wo man vielleicht auch in den letzten Jahr damals verpasst hat. Ich sagte, das braucht einfach ein Stück weit Zeit. Und ich bin aber von der Qualität, die der Kader hat, überzeugt, dass man aus dieser Abstiegszone dann auch rauskommen kann und dass es sehr wertvolles erstes Jahr kann sein, dass man ein Fundament kann schaffen kann, um dann eben im zweiten oder spätestens im dritten Jahr richtig angreifen. Und dort hat es dann irgendwo ein Beirat, Verwaltungsrat, das sind zwei Gremien, die der VfL Osnabrück hatte, dann doch die Überzeugung gefehlt, nicht, dass das der richtige Weg ist, sondern dass man vielleicht doch wieder ein bisschen einfacher back to the roots, das Tagesgeschäft über allem. Es geht um das nächste Spiel, es geht darum zu gewinnen, es geht, dass der VfL Osnabrück nicht absteigt und dann der Meinung war, einen Schlussstrich müssen zu ziehen mit einem neuen Trainer, wo dann das Ganze neu gestaltet.
Und eben auch mit einem neuen Verantwortlichen, die vom Amt im Bunde nach einem halben Jahr in der Verantwortung in dieser dritten Liga bei Osnabrück. Sicher wehtun dort, dass wir jetzt erfahren, die Trennung?
Selbstverständlich, ja. Also, Trennung ist nie schön. Wenn man so ein Projekt darf angehen, dann steckt man alles, was man hat, wirklich 24-7 rein, schafft, möchte alles für einen Erfolg tun. Und dann zu erfahren müssen, dass man nicht der Richtige oder nicht mehr der Richtige ist, das ist keine schöne Erfahrung. Beim zweiten Mal nach dem FCB ist auch nochmal etwas anderes, wie man persönlich mit dem kann umgehen oder mit dem umgehen geht, aber etwas Schönes ist es definitiv nie.
Es war ja nicht nur die Entlassung dort in Osnabrück, sondern auch noch ein anderer Vorfall neben dem Sportlichen, den ich muss ansprechen muss. Es ist eigentlich am gleichen Tag dort bekannt worden, dass der DFB ein Verfahren gegen dich eingeleitet hat. Und wenn man das liest, sind es gerade happige Vorwürfe gewesen. Du sollst der vierte Offizielle nach dem Match körperlich angegangen haben. Also wenn ich das zuerst gelesen habe, habe ich leer geschluckt.
Ich auch, als ich die Mitteilung gesehen habe. Also, wie du richtig sagst, neben der Freistellung, wo irgendwie dann schon eine persönliche Enttäuschung ist, ist der Vorfall, der im letzten Spiel stattgefunden hat, aufgekommen, wo der DFB nach wie vor eigentlich aus unerklärlichen Gründen ein Statement rausgegeben hat, dass da eine rote Linie von mir überschritten worden ist, ohne sich einmal in Ruhe alle Parteien anzuhören, was ist denn überhaupt nach dem Spiel passiert. Und wir sind jetzt Ende März, es ist Zeit vergangen, ich hatte für zweimal auf Frankfurt, das Sportgericht hat sich das angehört und ich sage nicht glücklicherweise, weil die Worte kommt immer raus, das ist mein Motto, klar können feststellen, dass man da weit weg von irgendwie einem körperlichen Übergriff oder irgendeinem Menschen angegangen, davon weg gewesen sind, was ich immer gesagt habe. Es war Fakt gewesen, dass nach dem Spiel ich im vierten Offiziellen habe die Hand geben, so wie ich im Schiedsrichter und der beiden Linienrichter die Hand gegeben habe. Und der vierte Offizielle den Handschlag mit mir verweigert hat und ich ihm dann im Vorbeilaufen auf die Schulter geklopft habe und gesagt habe, dann lass es halt sein. Der Schiedsrichter, respektive der vierte Offizielle, das aber vermerkt hat mit einem leichten Schlag, mit der offenen Hand auf die Schulter. Und aus dem heraus hat nachher der DFB in Form vom Schiedsrichterchef ein Statement rausgegeben, wo dann doch alle Medien auch aufgeschnappt haben und natürlich auch in der Kombination mit der Freistellung auch eine gewisse Eigendynamik angenommen hat, das relativ gross geworden ist. Sehr, sehr schade, sicher auch zu Ungunsten von mir. Aber das ist passiert, wie ich vorher gesagt habe. Ich bin froh, dass der DFB das Ganze mittlerweile hat können richtig einordnen, was dann auch effektiv passiert worden ist. Nochmal auch mit Gesprächen mit dem DFB eine Anfrage gestartet, ob sie bereit sind, nochmal etwas dazu zu sagen, um das Ganze auch öffentlich zu relativieren. Da steht aktuell noch eine Antwort aus in dem Sinn. Erwartet es aber nicht von der DFB-Seite, dass da weiss nicht, was für eine Entschuldigung kommt.
Aber da geht es auch eben um den Ruf. Weil eben, wenn es heisst, man ist ein Linienrichter, vierten offiziellen körperlich angegangen, dann weckt das natürlich, okay, wow, was? Geht es auch um den eigenen Ruf?
Absolut, das ist natürlich auch meine Argumentation. Man muss natürlich auch sagen, der DFB, das sind auch erfahrene und professionelle Player. Der DFB ist eine riesige Organisation und faktisch ist schon nur ein Mensch, ein anderer Mensch zu berühren, ist jemand körperlich angegangen. Das heisst, gerade wenn es um einen Ruf geht, dürfen keine Unwahrheiten erzählt werden. Und das ist das, was sich der DFB aktuell auch immer noch dahinter versteckt und sagt, es ist Fakt, und das habe ich auch nie gelügnet, dass ich nicht den vierten Offizielle berührt habe, nur nie mit einer bösen Intention oder irgendeiner Intention, einen Menschen zu verletzen oder zu schlagen oder wie auch immer, sondern nach dem Motto, gut, du hast mir die Hand nicht gegeben, dann ist auch gut so. Dann gibt man es nicht und darum, wie gesagt, eine unglückliche Geschichte, aber manchmal kommt dann auch alles zusammen, was das Ganze dann
das trifft. Ist dort sicherlich eben extrem gewesen mit der Freistellung. Dann die Mitteilung Anfang Monat hat dann der DFB auch bekannt gegeben, dass zugunsten von dir können angenommen werden, dass da kein tätlicher Angriff wirklich vorgelegen ist, sondern nur, wie sie schreiben, eine starke Berührung. Darum ist auch die Strophe reduziert worden, auf den noch ein Monat und eine Geldstrafe auf 2000 Euro auch noch halbiert worden ist. Das heisst, du wärst in dem Sinne nicht mehr gesperrt, weil das hätte dann auch sein können, dass du, wenn ein anderer Verein die hätte wollen, du hättest gar nicht dort anfangen können arbeiten. Das ist jetzt ein Passé, wo natürlich eben die Frage aufkommt, ja, wie geht es jetzt für dich weiter im Fußballbereich? Oder hast du quasi mit dem Bereich schon abgeschlossen?
Nein, das auf keinen Fall. Also die Intention, das Ziel ist klar, im Fußball können weiterzuschaffen. Gerade mit deren Erfahrung Deutschland, die sicherlich, wie wir es vorher davon gehabt haben, rein, wenn man auf die Tabelle geschaut hat, keine erfolgreiche Erfahrung war, aber doch aus persönlicher Sicht ganz so spannende und auch lehrreiche Zeit war, ist klar die Intention, im Fußball können weiterzuschaffen. Ich bin landtechnisch sehr, sehr offen, sprachlich, glaube ich, ganz, ganz gut unterwegs. Darum würde ich da aktuell nicht irgendwelche Länder ausschliessen. Sei es wieder in Deutschland, sei es eine Rückkehr in die Schweiz. Immer im Wissen, dass natürlich im Fußballbereich Jobs enorm limitiert sind und dass es auch immer irgendwo wieder etwas muss frei werden, um dann können nachzurutschen. Und darum ist es jetzt so, nach dem neuen Jahr, auch nachdem man sich wieder in Deutschland auch darf einsteigen, dass jetzt ein oder andere Gespräch stattgefunden hat, Richtung neue Saison. Und das ist auch das persönliche Ziel, dass man auf die neue Saison, sprich dann im Juli, wenn es wieder losgeht, kann wieder neu einsteigen, in einem Projekt können mithelfen. Genau.
Und muss man sich denn auch halt selber ins Spiel bringen mit sind noch Bewerbung in dem Sinn, um auch im Gespräch bleiben und sagen, die Leute drauf lüpfen, hey, im Fall, mir gibt's denn auch, weil eben in Deutschland natürlich extrem viel Professionalität rum, aber auch extrem viele Leute, die dort gerne einen Job hätten.
Ja, also ich glaube, es ist eine Mischung. Sicherlich der Fußball lebt von einem gewissen Netzwerk, wo es dann auch immer wieder sehr gut und aber auch wichtig und hilfreich ist, wenn die Namen durch irgendwelche Dritten ins Spiel gebracht wird. Es ist schon so, dass in viele Jobs halt nicht klassisch ausgeschrieben werden, sprich wir suchen jetzt Geschäftsführer, technischen Direktor, Sportdirektor, sondern dass es irgendwo im Hintergrund am Laufen ist, weil eben nicht mehr hundertprozentig die Zufriedenheit dort ist mit der aktuellen Person und darum es gibt beide Wege. Man ist sicher gut da, für sich selber auch immer wieder jetzt unterwegs zu sein, sich das Spiel anzuschauen, Leute zu treffen, damit man auch irgendwo auf dem Markt ersichtlich bleibt.
Das ist eben wichtig, das Netzwerk zu haben, die Kontakte zu haben und wenn man mal so ein bisschen Fuss in Deutschland gemacht hat, dort gesehen, dann kann man davon sicher auch profitieren.
Absolut, also ich glaube, dort jede Erfahrung in einem neuen Land hilft. Ich auch für mich persönlich gleiche Sprache und doch ist es ein anderes Leben gewesen in Osnabrück als hier in der Schweiz. Und auf der anderen Seite natürlich aber auch durch die medialen Auftritte, die man hatte, die im Fußball arbeiten, wo vielleicht doch auch nochmal ein bisschen einen anderen Blick drauf geworfen haben, wie ist das Ganze oder wie hat sich das Osnabrück entwickelt, vielleicht auch hinter den Kulissen, dass das dann hilft, wenn man im Land schon mal geschafft hat.
Du bist noch sehr jung für einen Fußballfunktionär. Andere werden zuerst Trainer. Du hast jetzt schon zweimal die Schattenseite kennenlernen vom Fußballbusiness. Hast du ja schon mal gefragt, warum habe ich diesen Weg eingeschlagen und bin jetzt zum Beispiel Trainer geworden und habe mich dann Step by Step offen geschafft?
Hey, also ich bin der Meinung, jeder Job hat seine Sonnenseiten und hat aber auch seine Schattenseiten. Und klar, eine Freistellung, das ist nie etwas Schönes, ist aber, glaube ich, gerade auch in der Persönlichkeitsentwicklung etwas, wo man muss mal erlebt haben, um auch wieder stärker daraus rauszukommen. Und darum, ich bin sehr dankbar, dass ich im Fußball die letzten 8 Jahre arbeiten durfte. Ich bin nach wie vor überzeugt, dass ich dort am meisten kann mithelfen kann, dass ich mein Wissen, mein Können da kann einbringen und darum ein Gedanken an etwas anderes hat in dem Sinne nicht stattgefunden bis jetzt.
Aber punkto Fußballtrainer, du hast auf einer kleineren Bühne wie der Super League hast du Erfahrungen gemacht beim FC Walbach, dort auch erfolgreich gesehen, das war aber nie ein Thema gewesen, als Fußballtrainer weiterzumachen.
Ja, also ich habe ja dazu mal nach meiner Zeit beim FC Walbach dürfen beim FC Basel im Nachwuchs starten und zu dem Zeitpunkt, auch gerade nach dem Studium, ist das, ja, darf ich sagen, eine Bedingung gewesen, wo der FCB auf mich zukam. Ich habe gesagt, hey, das Trainer sein macht mir enorm viel Spass, aber eigentlich durch das Studium, ich sehe mich auch ein Stück weit im Büro, ich habe das KV gemacht, also ich bin noch so mit dazumals 23 auch irgendwo noch in der Findungsphase und habe dort die Möglichkeit bekommen, am Anfang mit 50% Assistenztrainer im Nachwuchsbereich und 50% mit Bürotätigkeiten dürfen anzufangen. Und mit dem Vergleich dann, muss ich sagen, dass ich doch meine Potenzial, meine Stärken dann doch eher neben dem Platz gesehen und nicht auf dem Platz. Und so dann eigentlich der bewusste Entscheid, nach den gut zwei Jahren, sich eigentlich komplett vom Trainer zu lösen und können im Bürobereich mitzuhelfen.
Und dann eben auch eingestiegen beim FCB in der Technischen Kommission, Kaderplaner geworden. Du hast gerade Stichwort auch nochmal FCB aufgeworfen, ist natürlich auch ein Thema. Du bist dort bis im Februar 2023 gewesen. Der Heiko Vogel ist in dem Sinn dann gekommen und hat gesagt, okay, jetzt ist das Ende da mit dir. Wie schaust du auf die Zeit zurück beim FCB?
Grundsätzlich ich bin sehr, sehr dankbar. Der FCB hat mir vorher gesagt, als 23-Jähriger dazu mal die Chance gegeben, dürfen im Nachwuchs anfangen. Ich habe mich dort dürfen weiterentwickeln, unterschiedliche Jobs ausführen, dann mit der Übernahme von David Degen als Kaderplaner in der ersten Mannschaft offiziell dann dürfen anfangen. Ich glaube, in diesen zwei Jahren sehr, sehr viel dürfen mit neu und umgestalten, den neuen Weg einschlagen nach dieser Ära vom Herrn Burgener vorher. Darum, das hat sehr, sehr viel Spass gemacht. Das hat mir als Mensch, als Person sehr geholfen. Ich glaube, man hat es auf der einen Seite geschafft, den Weg mit jungen Spielern, dass sie sich können weiterentwickeln und dass man so können, Transfersummen generieren konnte. Das ist gelungen. Auf der anderen Seite aber auch immer zum Leid, dass keine Kontinuität da war und dass Titel ausgeblieben sind. Und von dem her eine sehr, sehr wertvolle Erfahrung. Ich bin mit allen Leuten, die nach wie vor beim FCB arbeiten, nicht im Bösen auseinandergegangen. Von dem her drücke ich Ihnen auch hier die Daumen und hoffe, dass der Erfolg auf Basel zurückkommt.
Es hat Spass gemacht, aber ich gehe davon aus, es hat auch schwierige Momente dort gegeben, gerade wenn ich an Diskussionen denke mit einem David Degen oder eben mit anderen Teilen der sportlichen Leitung. Das wird dann sicherlich auch aufwühlend gewesen sein.
Klar, also man hätte dürfen über ganz wichtige Themen, sei es über Transfer, sei es über Trainer, wie auch immer, über Spiel diskutieren. Aber ich muss sagen, das ist immer auf einer sehr, sehr respektvollen Ebene gewesen. Der David, wie vorher erwähnt, wo mir die Chance gegeben hat, wo mich gefördert hat, wo mir auch sehr, sehr viel Freiraum gegeben hat, mich dort dürfen zu entwickeln, mitzugestalten. Und darum, das ist ab und zu schon eine Challenge. Auch gewesen und sicherlich auch, wer den David kennt, der Tag hat 24 Stunden und dementsprechend ist es nicht unüblich gewesen, dass wir am Morgen am 1 noch über irgendeinen Spieler eine halbe Stunde diskutiert haben und jetzt nochmal geschaut haben, ist das der Richtige oder ist es doch nicht der Richtige. Aber ich würde da überhaupt nichts Negatives dazu sehen, sondern das ist wertvoll gewesen, das ist positiv gewesen.
Und welcher Spieler, wenn du dann zurückschaust, sagst, hey, es war cool, dass wir den zu Basel holen können. Oder auch sagst, hey, da bin ich doch stolz drauf, dass ich meinen Beitrag dazu leisten
konnte. Es ist immer gefährlich, einen allein dann irgendwo rauszustechen. Aber ich glaube, in dieser Zeit, wo dann der FCB auch am Schluss im Conference League-Halbfinale hat dürfen stehen und sich das verdient hat, dort zu stehen, hat sicherlich der ein oder andere junge Spieler mit dabei gehabt. Wo wir dazu mal zusammen als Team, wo ich mich Teil dazu beigetragen habe, haben können überzeugen von dem Projekt FC Basel und wo heute in Top 5 Liga kann spielen und das ist schön zu sehen, aber einen allein auszupicken wäre glaube ich nicht fair.
Okay, dann fangen wir da nicht nach. Kontakt ist weiterhin da mit dem FCB?
Nein, also auch in Osnabrück hat man mal über den einen oder anderen Spieler miteinander telefoniert, diskutiert, ob das etwas sein könnte. Aber ist es nicht so, dass wir uns irgendwo täglich oder wöchentlich hören. Wie gesagt, man ist glaube beidseitig überhaupt nicht irgendwie im Bösen auseinander. Also wenn man sich sieht, dann grüßt man sich, redet miteinander, hat es gut. Aber ist es nicht so, dass ich in einem intensiven Kontakt mit dem FCB würde stehen.
Und eben, du hast den Blick natürlich voraus schon gerichtet, was du dann möchtest machen im Sommer trotzdem? Der FCB verfolgst du immer noch intensiver wie andere Mannschaften?
Also ich glaube, aufgrund, dass ich jetzt seit dem Januar auch wieder zurück in der Schweiz bin, ist es der Schweizer Fußball, wo ich definitiv wieder viel intensiver verfolge als noch im ersten Teil von der Saison. Es ist eine unglaublich spannende Meisterschaft mit ganz vielen Mannschaften, wo doch oben am Anklopfen sind. Und ich bin hier in der Region Basel daheim, also bin jetzt auch wieder zweimal im Stadion gewesen, gehe den Match anschauen, um auch ein Gefühl für die Mannschaften zu bekommen, und darum verfolgt man das im Moment doch schon wieder intensiver als auch schon.
Wir sind mal nicht als Verantwortlicher vom Club Fußballmatch zu schauen. Ein bisschen ruhiger, entspannter.
Definitiv. Irgendwie, ich habe es beim ersten Mal dann auch gesagt, ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal in ein Stadion reingegangen bin und nicht irgendwie eine gewisse Anspannung in mir gehabt habe. Habe es auch mal genossen, wieder mit den Freunden einfach können im Stadion Fußball zu genießen, ein Match anzuschauen und nicht irgendwo aufgrund von Goal, das eine oder das andere schon, dass sich die Gefühlslage dann stark verändert hätte.
Und man hat dann auch, ich sage jetzt mal, wenn ein Fehler passiert ist, wahrscheinlich mal ein bisschen lauter dürfen, sein, wie man das vielleicht als Verantwortliche nicht unbedingt so ziehen oder sie jedenfalls nicht anmerken lassen.
Das ist auch richtig korrekt.
Zum Abschluss, Philipp, was traust du denn am FCB in dieser Saison zu noch?
Hey, ich sage, es ist immer schwierig von außen, vor allem auch, weil ich fairerweise muss sagen, ich verfolge es jetzt erst wieder so ab der Rückrunde. Ich glaube, es ist meiner Meinung nach viele Mannschaften sind sehr, sehr fragil. Also ein Spieler, der dann ausfallen könnte, der das Ganze schon wieder verändert, oder ein Spieler, der performt, der dann auch auf die andere Seite sehr, sehr positiv ausschlagen könnte. Ich glaube, es wird jetzt schon entscheidend sein, jetzt gerade in der englischen Woche, die drei Spiele, wer sich dort ein bisschen kann festsetzen oben, wer dort positiv rauskommt. Man hat jetzt gesehen, der FCB, der glaube die letzten 6 Spiele nicht mehr so performt hat, aber doch oben dabei ist. Lugano, glaube die letzten 4 Spiele verloren und ist doch immer noch Dritter. Also ich glaube, wer es jetzt nach dieser Länderspielpause schafft, einen gewissen Schwung mitzunehmen, wird meiner Meinung nach sehr, sehr gute Chancen haben, dann am Ende ganz oben zu stehen.
Verrückte Fußballsaison in der Schweiz, das definitiv. Du hast verrückte Momente erlebt in Deutschland. Was ist so vielleicht ein Moment, wo du geblieben ist, von diesen vielen Erfahrungen, die du in Deutschland hast können sammeln? Was ist so eine Anekdote, wo du sagst, hey, ja, da ist etwas, wo ich vielleicht früher davon träumt habe, mal können erleben, oder wo du sagst, ja, das ist mir für eine gute Erinnerung geblieben?
Also ich würde, glaube ich, einen positiven und einen negativen Moment rauspicken. Positiv schon, ich durfte am 1. März anfangen, unser erstes Spiel war in Hamburg, ausverkauftes Haus. Was hat Hamburg? 60'000, wenn ich richtig bin. Gästesektor von uns komplett voll, ein riesen Choreo. Wir als VfL gewinnen dort 1-0 und du hast dort und denkst, gut, morgen offiziell ist PK und du fährst an in Deutschland. Da hast du auch nochmal leer geschluckt und voller Freude und Stolz auch. Auf der anderen Seite, negativer Moment, vorher erwähnt, Bedeutung, der Stellenwert ist einfach auch nochmal ein anderer. Der VfL, was ich sehr begrüßt habe, ist ein Club, der sehr nahe und Mitglieder und Fans war. Wir haben dort verschiedene Veranstaltungen gehabt, unter anderem dann auch ein Fan-Talk, wo man auf der Bühne gestanden ist und sich müssen dürfen erklären mit über 500-600 Leuten im Raum, wo einem dann doch auch sehr kritische, teilweise auch unter der Gürtellinie oder Fragen, die unter der Gürtellinie waren, gestellt haben. Aber das zu erleben, das ist vielleicht ein negativer Moment in dem Moment gewesen. Wenn man jetzt aber ein bisschen mit ein bisschen Distanz kann darauf blicken, ein sehr wertvoller und guter Moment auch gewesen.
In dem Fußballland Deutschland, wo halt vieles einfach noch einmal anders ist oder sich noch mehr um den Ball dreht. Sehr spannend gesehen, Philipp Kaufmann, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Wir sind gespannt, wo dein Weg dann anführt, und einfach alles Gute für die Zukunft.
Danke dir, Stefan. Basilisk!
Und zum Abschluss von dieser Sendung schauen wir jetzt zusammen Auf die Frauen vom FC Basel, die haben ja am Samstag die Chance, den Cup zu gewinnen. Es wäre der zweite Titel für die FCB Frauen und es ist schon eine besondere Affische in diesem Cup-Finale. Es geht nämlich gegen den FC Zürich. Und wegen diesen besonderen Umständen ist zum ersten Mal im Vorfeld von einem FCB Frauenmatch eine Medienkonferenz organisiert worden. Da hat Trainerin Kim Kulig relativ entspannt auf mich gewirkt, aber auch sehr zuversichtlich. Man hat gespürt, wie sehr sie sich auf das Cup-Finale freut, ihre erste als Cheftrainerin.
Wir sind eine Mannschaft mit einem großen Herz, das sehe ich jeden Tag. Wir haben Spielerinnen mit einer tollen Persönlichkeit, wo ich immer jeden Tag auch so die Liebe füreinander spüre. Und deswegen stelle ich mir jetzt auch so vor, wie rasten wir komplett aus, wenn der Abpfiff ertönt und wir das Ding nach Basel holen. Darum geht's. Ich glaube, diese Emotionen auch irgendwo zu erleben als Mannschaft.
Und eine Spielerin, die hier entscheidend ist beim FCB, das ist Kumba Saw. Die Kapitänin, die an der Medienkonferenz direkt neben der Trainerin gesessen ist. Und wenn Kim Kulig über die Kumba Saw hat angefangen zu reden, dann ist sie in Schwärmen gekommen.
Kumba ist ein absoluter Leader. Es ist immer wichtig, dass du Persönlichkeiten hast, die Menschen verbinden. Und es ist eine sehr, sehr große Stärke von Kumba, weil sie auf die Menschen zugehen kann. Sie ist sehr offen, gefühlt hat sie es mit jedem in der Mannschaft gut, ist für jede Spielerin auch so ein bisschen eine große Schwester und von daher sehr, sehr wichtig für ein Leben in der Mannschaft.
Und natürlich hat sie auch tolle Qualitäten auf dem Platz. Für die Kumba Saw selber ist das Cup-Finale ein besonderes Spiel. Sie ist in Zürich geboren und hat mit dem FCZ 2019 den Cup gewonnen.
Ja, ich glaube, ich fühle das halbe Stadion, mal mit Friends and Family. Es ist mega speziell, dürfen in Zürich spielen, jetzt mit Basel, wo ich mich auch daheim fühle, wo ich meinen Platz gefunden habe.
Ja, und für die Kumba Saw ist klar, können die FCB-Frauen die Nerven behalten und unter Druck performen, dann liegt der Cup-Titel absolut drin. Gegen einen Gegner, der es immer eine besondere Rivalität sieht. Auch bei den Frauen hat Kim Kulig schon festgestellt.
Ja, von Tag 1 an habe ich das gespürt, muss ich ehrlich sagen. Also man muss ja nur durch die Stadt laufen und die Graffitis lesen, wo dann nicht nur irgendwie der FCB gefeiert wird, sondern auch irgendwas gegen den FC Zürich steht. Es ist ganz offensichtlich, das ist irgendwo tief im Herzen drin, man spürt das.
Und das grosse Ziel von der FCB-Frauen ist, endlich einmal gegen den FCZ zu gewinnen. Im Cup-Finale hat das bis jetzt noch nie geklappt und es wäre doch diesmal ein idealer Zeitpunkt. Dürfen wir also gespannt sein auf das Wochenende rund um den FC Basel mit den Frauen im Cup-Finale im Zürcher Letzigrund und dann mit dem Team von Fabio Celestini im Gastspiel zur Winterthur in der Super League. Danke euch ganz herzlich fürs Zuhören, wünsche euch eine gute Zeit und wir hören uns.
Der Penalty-Podcast gibt es auf basilisk.ch und auf allen Podcast-Plattformen. Präsentiert von der Rollerzentrale in Rinach. Ihre Experten für Vespa und Piaggio. Mit La Dolce Vita stilvoll durch die Stadt. Rollerzentrale.ch.